Dreiklang Campus Radio.
Klangsprache, 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 Klangsprache.
Reden über Musik.
Hier ist Dreiklang Campus Radio. Am Mikrofon ist Thorsten Bock. Am 20. November 2018 war ich mit Professor Jörg Abbing im Staatstheater und wir haben dort Bodo Busse, den Generalintendanten des Staatstheaters, getroffen. Er ist seit 2017 im Staatstheater und wir haben ihn über seine Eindrücke der ersten Spielzeit sowie über sein Radioverhalten befragt.
Sie sind jetzt seit zwei Spielzeiten hier und haben Sie sich es je träumen lassen, mal nach Saarbrücken zu kommen? Also ganz früher oder auch in Ihrer Zeit in Coburg, weil Coburg ist ja doch am anderen Ende Deutschlands.
Kann man sagen. Naja, also ich kenne das Haus oder auch so die künstlerische Arbeit des Hauses eigentlich relativ lang schon. Ich war oft in Saarbrücken, als ich noch Musikdramaturg in Mainz und später auch in Wiesbaden war. Man ist immer nach Saarbrücken gefahren, weil hier oft zeitgenössisches Musiktheater gespielt wurde. Im Großen Haus erinnere ich mich an Uraufführungen oder deutsche Erstaufführungen von Opern von Manfred Rojan, habe ich hier gesehen, und John Adams. Also viele Sachen, die einen sehr interessiert haben. Deshalb kannte ich das Haus. Ich fand es immer irgendwie toll, wenn man von der Autobahn sozusagen an der Staatstheater-eigenen Ausfahrt rausfahren konnte. Ja? Und man hat immer den Eindruck, das Staatstheater ist ja wirklich sozusagen im Mittelpunkt der Stadt, auch direkt so am Fluss gelegen. Also ich fand das immer irgendwie reizvoll. Und früher habe ich natürlich nicht daran gedacht, dass ich hier mal Intendant werde. Vor allem, und jetzt kommt da jetzt hin meine Lieblingsanekdote, als ich hier im Jahre 1996 ein Vorstellungsgespräch in diesem meinem Dienstbüro hatte bei Herrn Professor Schildknecht, der eine Regieassistentin für die Oper gesucht hat. Und ich war damals kleiner Baby-Regieassistent am Opernhaus Zürich. Und die haben mich immer nur über Werkverträge sozusagen von Projekt zu Projekt engagiert. Und ich habe aber am Ende des Studiums natürlich einen festen Job gesucht und habe mich auf diese Ausschreibung hier beworben und saß direkt hier und hatte ein Vorstellungsgespräch. Und das war so ein bisschen steif, würde ich mal sagen. Und ich kam mir eher vor, die suchen einen Dramaturgen, haben eher über Stückinhalte und dramaturgische Analyse gesprochen. Und dann habe ich eine Woche später von meiner jetzigen Mitarbeiterin, Frau Terprag, die auch mein Vorstellungsgespräch damals organisiert hatte, eine Absage bekommen. Man hätte sich hausintern entschieden. Und das war also meine erste Begegnung sozusagen mit diesem Haus. Und ich sage mal so, man trifft sich immer zweimal im Leben.
Ich wollte genau diese Anekdote gerade kommentieren.
Also das hat mich natürlich besonders gefreut, als dann diese Ausschreibung, also es war eigentlich so, dass als das Haus frei wurde, als Dagmar Schliemann von der CG nach Braunschweig, hat ein guter Freund von mir und auch sozusagen Theaterleiter gesagt, Mensch, das ist doch was für dich. Wie aus der Pistole geschossen. Und dann dachte ich so einerseits an meine Besuchsvergangenheit und auch ein Vorstellungsgespräch und dachte ich, jetzt Saarbrücken, jetzt reißen wir das mal. Und so ist es gelungen.
Sehr schön. Und Frankreich direkt daneben, war das für Sie auch ein Punkt, der mitgezogen hat?
Auf jeden Fall. Also ich bin sehr, sage ich mal, wie sagt man so schön, frankophil. Ich bin oft in Frankreich, bin auch viel in Paris, bin immer im Urlaub in Frankreich, in verschiedenen Regionen und finde sozusagen die Nähe zu Frankreich und auch zu Luxemburg wahnsinnig spannend hier. Also diese Europa-Verdichtung, um es mal so zu sagen, dass man hier wirklich an einem Mehrländereck eigentlich lebt. Man spürt es ja auch in der Lebensqualität, an der Lebenskultur. Natürlich vermisse ich so ein bisschen die niedrigen Sprachbarrieren. Das ist nach wie vor ein Problem. Also dass meiner Ansicht nach eigentlich mehr Franzosen Deutsch sprechen als andersrum, muss man sehen. Aber eigentlich merkt man schon hier, es weht ein europäischer Atem hier so ein bisschen. Und das hat mich durchaus auch beflügelt. Und der Kulturreichtum dieser Stadt auch. Also mit 5 Hochschulen, mit dieser Kulturmeile hier der Nähe zur Musikhochschule, zum Museum, das ist ja alles keine Selbstverständlichkeit. So konzentriert also an einem Ort, und auch eine Landeshauptstadt, die auch eigentlich fast das gesamte Land ja auch beinhaltet. So, ne? Das ist schon alles sehr besonders und sehr schön und ich genieße das ja. Und das soll sich auch durchaus in der künstlerischen Planung abbilden. Also die Nähe zu Frankreich und auch so die, sag ich mal, Stichwort Frankreich-Strategie spiegelt sich ein bisschen im Spielplan wider.
Als nächstes fragte ich ihn nach seinen Erfahrungen mit der vergangenen Spielzeit und nach einem Ausblick für die zukünftigen Spielzeiten.
Also was ich ja von Anfang gesagt habe, die Ränder des Spielplans zu erweitern, das heißt ein bisschen mit dem Blick auf Barock, ein bisschen wieder auf die zeitgenössische Musik im Bereich des Musiktheaters. Im Schauspiel haben wir uns versucht, mehr sozusagen in der Großregion zu vernetzen, streben ja auch durchaus mehrsprachige Produktionen an. Das gelingt ja jetzt schon so ein bisschen mit den Co-Produktionen mit Nancy und Luxemburg. Wichtig war mir eine partizipative Öffnung des Hauses, das heißt dieses Ensemble 4, das wir gegründet haben, was eine Art Bürgerbühne ist, aber ein bisschen mehr, weil das Ensemble 4 nicht allein für sich arbeitet, sondern in den großen Produktionen beteiligt ist, und zwar weitergehend als reine Statisterie, sondern die haben Sprechrollen, das sind chorische Aufgaben, wie in Dantons Tod im großen Schauspiel, letzte Spielzeit. Das war ein Ziel, was wir uns gesetzt haben, sozusagen eine erweiterte Theaterpädagogik sozusagen groß zu machen. Auch die Zusammenarbeit mit der Hochschule, also die Gründung des jungen Ensembles oder die Pflege des jungen Ensembles, sind alles Maßnahmen, um gewissermaßen das Haus auch partizipativ mehr zu öffnen. Das ist heutzutage sehr, sehr wichtig, denke ich. Die Gesellschaft verändert sich, auch die Wahrnehmung von Kultur ändert sich. Und da sind wir als Kulturinstitutionen angehalten, nicht nur im Elfenbeinturm der Kunstproduktion zu sein, sondern viele Brücken zu schlagen in die Stadtgesellschaft, in die Region, über solche partizipativen Ansätze, über externe Produktionen, über Co-Produktionen. Das sind alles Dinge, die wir uns als Ziel gesetzt haben und die wir auch weiter verfolgen. Und natürlich die französische Farbe im Spielplan. Wir haben französische Komödien jetzt ja im Schauspiel mit dem Streit, auch in der Zukunft wollen wir sozusagen die Klassiker der französischen Literatur neu beleuchten. Und im Musiktheater natürlich nicht nur jetzt durch einen französischen Generalmusikdirektor, sondern auch durch meine Vorliebe für die französische Oper und das, was sie hervorgebracht hat, Grand Opéra, damit haben wir schon angefangen mit Wilhelm Tell. Die französische Oper geht auch weiter, wird jede Spielzeit, wird es ein solches Werk geben. Und diese Ziele, die man sich gesetzt hat, sollte man auch weiterverfolgen. Nicht gelungen, wir haben im Schauspiel durchaus mal eine Komödie versucht, in der Feuerwache letzte Spielzeit, die sozusagen auf einer Metaebene des Humors angesiedelt war. Da lachen vielleicht wir Theaterleute drüber, aber das Publikum hat überhaupt nicht gelacht. Ja, sondern das passiert dann halt auch und da muss man auch drauf reagieren. Man muss die Mentalität erst kennenlernen. Gerade im Bereich der Unterhaltung ist es besonders schwierig, ob das wirklich ankommt. Auch bei den Blues Brothers war ich mir nicht sicher, ob das funktioniert. Das hat natürlich dann eingeschlagen. Es gehen Dinge auch mal natürlich daneben, auch die das war jetzt kein Misserfolg, der Sturm von Frank Martin, aber das war natürlich eine Risikospielplansetzung und natürlich haben wir da wenig Zuschauer gehabt. Die drin waren, fanden es toll, wie jetzt ja, auch in der Toten Stadt, aber es ist sehr schwierig und diese Gesamtkalkulation künstlerisch, einerseits Experimente, neue Stücke, Uraufführung, was mir wichtig ist, im Schauspiel, auch im Musiktheater, sind wir sozusagen jetzt dabei, einige neue Stücke sozusagen deutsch erst aufzuführen. Aber auch natürlich ein großes Publikum zu erreichen. Das ist eine Herausforderung, gerade hier im Saarland. Die Saarländer wollen auch unterhalten werden. Das ist auch nicht schlimm. Das wollen wir auch auf hohem Niveau tun. Aber sozusagen die verschiedenen Publikümer, die es hier gibt, zu erreichen und eben mehr Querverbindungen zu schaffen. Also auch Leute, die gerne in Unterhaltungsproduktionen gehen, irgendwie auch mal zu verführen, in die tote Stadt zu gehen oder in eine spezielle Ballettproduktion. Ne? Also das sind alles Themen, die nicht so einfach sind. Das
ist natürlich schwieriger, weil mit dem Stichwort Elfenbeinturm muss man sich natürlich direkt so soziologische Gedanken machen. Also was ist passiert? Warum werden wir uns immer wieder, wird uns vorgeworfen, wir werden uns im Elfenbeinturm bewegen? Das geht ja in allen Kultursparten eigentlich so. Ne? Also das heißt, die Leute sagen, wir verstehen das nicht und man möchte unterhalten werden. Das ist ja auch gut und Kunst darf ja auch unterhalten und soll unterhalten, aber Kunst soll natürlich auch bilden. Und das ist für mich auch so ein Vermittlungsauftrag. Deswegen möchte ich Sie absolut unterstützen, auch in der Programmierung solcher tollen Stücke wie Der Sturm oder Die Tote Stadt. Das ist natürlich, man kann darüber diskutieren, ob Saarland und gerade Saarbrücken das richtige Haus dafür ist. Ich denke, ja. Weil ich glaube, das ist eine Sache der Vermittlung. Und wenn das gut vermittelt ist, dann verstehen die Leute auch, warum es wichtig ist, diese Oper zu bringen.
Also die Vermittlung fängt ja auf der Bühne an, da gehe ich ja ganz mit Ihnen mit. Deshalb achte ich sehr darauf, dass diese Stücke auch so inszeniert sind, dass man Freude hat oder dass man gefangen ist und dass man gefesselt ist. Auch auf einem hohen ästhetischen Niveau. Das ist beispielsweise bei der Toten Stadt und auch schon beim Sturm sehr gut gelungen, wie ich finde, weil das sind poetische Bühnenwelten gewesen, die jetzt nicht abschrecken, sondern die Leute irgendwie mitnehmen. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Ich glaube, was Sie sagen, das soziologische Problem ist wirklich ein sozusagen rezeptionsästhetisches Problem unserer Gesellschaft, dass man durch Internet leider, ich muss es sagen, eben auf diese schnellen Informationen, auf die leicht verfügbare, schnell konsumierbare Unterhaltung setzt. Ja. Das ist ein Problem, dass wir ein bisschen Literarizität verlieren, dass wir auch ein bisschen kritisches Bewusstsein verlieren, weil Kultur, ich rede jetzt fast schon adornitisch, aber leider hat er recht, Kultur ist zur Ware verkommen, ja. Jeder stellt sich nur selber dar, sogar Künstler, Dirigenten, Musiker, Sänger bauen ihre Internetprofile, ihre Facebook-Seiten, ihr Instagram, es ist alles schnell da, jeder ist ein Star und es ist auch zu sehr an die Personen gebunden und nicht an den Stoffen und an den Werken. Und das ist durchaus durch die Rezeption über Internet heutzutage in der Tat ein Problem. Wir müssen halt darauf reagieren und ein bisschen dagegen steuern, aber es ist nicht leicht.
Ja, und ich meine, jeder Opernbesuch ist eine Vertiefung. Ne? Mhm. Also es ist eine Art Vakuum, in das ich mich kurzzeitig begebe und tauche ganz in den Stoff an. Und wenn es sowas ist wie das Rheingold oder wie die Tote Stadt, dann sind das mal 2,5 Stunden oder 3 Stunden. In denen ich aber zu mir finden muss und mich da reinbegeben muss. Und das ist tatsächlich abhanden gekommen. Ist das ganz genauso?
Ja, es ist, die Gesellschaft verändert sich. Es ist nicht nur die Alterspyramide, es sind verschiedene Prozesse, die ja sozusagen eine Dynamisierung unserer Gesellschaft haben. Wir können das hier im Saarland auch gut beobachten. Das, was wir früher das Bildungsbürgertum genannt haben, das verschiebt sich in verschiedene andere, sagen wir mal, Bereiche der Gesellschaft. Das kann man heute gar nicht mehr so definieren. Das ist auch gar nicht schlimm. Ich finde, das ist ein guter Prozess, dass sich die Gesellschaft mehr vermischt, ja, dass es durchaus heterogener wird und dass es nicht mehr so die Kulturelite gibt. Die gibt es zwar auch noch, ne? Gibt es schon. Also die Leute, die ein Abo haben oder sich auch aktiv in Fördervereinen engagieren, das ist auch Gott sei Dank, ist das auch noch eine Basis, auf die wir uns auch verlassen können. Also ich sage ja, als Intendant muss ich mich ja auf die regelmäßigen Besucher auch verlassen, auf das Abo. Wenn das wegbricht, wenn ich nur noch sozusagen Karten im freien Verkauf verkaufen kann, dann kann ich die tote Stadt lassen. Mhm. Ja? Dann kann ich das alles lassen. Also da bin ich auch sehr konservativ. Also ich glaube sehr fest daran, dass wir weiterhin Abos aufbauen müssen, dass wir regelmäßige Besucher sozusagen generieren müssen, die uns auch vertrauen und sagen, egal, ich gehe ins Theater, auch wenn ich das Stück nicht kenne, aber die liefern mir immer gute Qualität. Deshalb schaue ich mir auch jetzt mal Medea von Xenakis an. Aber dass dieses Bildungsbürgertum, das verschwindet immer mehr und diese sozusagen Heterogenisierung der Gesellschaft ist für uns eine Herausforderung im Bereich des Marketings, im Bereich der Programmation, im Bereich der Vermittlung. Das wird immer wichtiger. Kunst war immer vermittlungsbedürftig, um das mal so zu sagen, aber es wird schwieriger, weil die Rezeption auf der anderen Seite sozusagen beim Empfänger immer kurzzeitiger und spontaner und es wird schwieriger.
Ja, und man kommt eben aus dem Vermittlungsreflex fast in so einen Verteidigungsreflex rein. Ne? Die Grenze verschiebt sich ja. Ne? Und warum muss man das überhaupt machen? Warum muss man heute noch Xenakis machen? Ne? Ist das nicht?
Da muss ich schon fast entschuldigen, das ist richtig. Man, ja, eben, Vermittlung, ne? Ist oft schon Entschuldigung oder Legitimation.
Richtig.
Und es ist nichts mehr selbstverständlich. Es hängt vielleicht auch von der Region ab. Es ist klar, das Saarland ist ein Land mit sehr viel Fluktuation und man lebt hier schon sehr abgekapselt, so ein bisschen, ja, auf so verschiedenen Inseln soziologisch, um das mal so zu sagen. Ich finde das auch sehr interessant. Das müsste man weiter analysieren. Aber das ist nicht schlimm. Das sind die Wirklichkeiten, denen wir uns stellen müssen. Und deshalb verändert sich sozusagen viel auch im Kulturbereich.
Ja. Aus Studentensicht muss ich da auch noch sagen, denke ich, spreche ich auch für alle Studenten, dass wir ihnen sehr dankbar sind, dass wir kostenlos ins Theater kommen. Mhm. Und ich glaube, dass dort auch, dass Sie und das Theater dort auch einen wichtigen Punkt setzen, dass Studierende, also junge Menschen, die gerade ins Leben reinkommen, umsonst ins Theater kommen. Und ich für mich bin in fast jeder Produktion mindestens einmal gewesen und weiß, dass ich das auch nach meinem Studium machen will. Mhm. Also weiterhin dann eben, was Sie eben angesprochen haben, ein Abo. Und finde das auch sehr gut, dass Sie das machen und hoffe auch, dass Sie das weiter unterstützen für die Studierenden.
Naja, auf jeden Fall. Also ich hoffe immer, dass es auch immer alle wissen. Es ist ja ein Luxus hier in Saarbrücken oder im Saarland, dass wir so viele Hochschulen und die Universität haben und Bildung hier so einen großen Stellenwert spielt, auch überregional. Es kommen ja viele Menschen hierher nach Saarbrücken oder in Saarland, um hier zu studieren. Das ist ja schon mal auch was Besonderes. ich habe noch nie in einer Stadt mit so vielen Studierenden gelebt. Also das ist ja toll, das erlebt man, die Stadt lebt ja auch davon. Also wenn Sie, das wissen Sie ja auch, das ist ein großes Potenzial und es wäre also dumm, sozusagen diese Studentenflatrate abzuschaffen. Da sind wir aber auch im engen Kontakt mit der ASTA, dass das bleibt. Aber es ist ja auch darüber hinaus, wünsche ich mir noch mehr Vernetzung mit allen Hochschulen und mit der Universität. Und vielleicht gibt es auch auf der anderen Seite Ideen, was können wir machen mit der Hochschule für Musik. Sind wir ja schon auf verschiedenen Ebenen in Kontakt, auch mit der HBK. Gibt es ja viele Projekte, die wir entwickelt haben. Aber sicherlich sollten wir noch mehr an die Universität ran und schauen, wo können wir da Anknüpfungspunkte schaffen. Das ist eben das Partizipative, was ich gesagt habe. Ich glaube, viele Menschen kommen über so Projekte auch noch mehr in die Kulturinstitutionen. Das ist, wenn man mal selber mitmacht, auf der Bühne steht oder den Entwicklungsprozess miterlebt, identifiziert man sich auch noch mehr mit dem Produkt und kommt dann vielleicht auch, wie Sie selber beschreiben, Herr Bock, selber dann auch gern ins Theater und die Oper. Also da ist sicher noch viel Luft nach oben.
Und da, was Sie auch gerade angesprochen haben, die Kooperation mit der HFM oder auch mit der HBK, da war letztes Jahr Krösus hier im Theater mit der Unterstützung des Staatstheaters. Ist da noch etwas geplant jetzt in Zukunft oder wie sehen Sie die Zusammenarbeit mit der HFM?
Naja, also wir planen ja jetzt ganz konkret als Produktion des jungen Ensembles, was ja Studierende der HFM sind, die Oper Caroline von Mark Anthony Turnage. Das ist eine zeitgenössische Oper, eigentlich ein Märchen, so ein Alice in Wonderland-Stoff ein bisschen. Das sind sehr schwere Gesangspartien. Da hatten wir jetzt ein Vorsingen vor einigen Wochen und die Rollen sind jetzt besetzt, da gehen bald die Proben los und mit der Hochschulleitung haben wir jetzt auch schon über nächstes Jahr gesprochen. Also ich sehe das schon in die Zukunft auch auszubauen. Ich würde ja gerne, und da habe ich jetzt auch gleich Gespräch mit den Kollegen aus Nancy, ich würde ja gerne ein Opernstudio hier aufbauen mit der HFM zusammen. Also das heißt, dass wir nicht nur diese Produktion machen, sondern dass wir viel mehr sozusagen den Studierenden vielleicht im Masterbereich die Möglichkeit geben, praktische Erfahrungen zu sammeln, in nicht nur kleinen, sondern auch mittleren Partien. Das können dann auch größere Partien sein, in einer Art von Doppelbesetzung. Aber das muss angebunden sein an einen Studiengang. Da brauchen wir die Hochschule im Hintergrund. Wir würden sozusagen den praktischen Teil bringen, wie jetzt mit den Eigenproduktionen. Wir leben hier in einer Großregion mit einigen Opernhäusern in der Nähe. Wir haben Netz, wir haben Nancy. Straßburg hat ein eigenes Opernstudio, aber Nancy und Metz und auch durchaus Trier wäre interessiert. Wir könnten hier so ein europäisches Opernstudio aufbauen. Da fehlen uns noch ein bisschen die Mittel dafür. Das muss natürlich auch mit Finanzmitteln hinterlegt sein, weil ich der Meinung bin, oder wir alle der Meinung sind, wenn man hier auftritt, muss man auch sozusagen das auch bezahlt bekommen. Also es darf eben nicht Opernstudios fälschlicherweise machen, dass man halt die jungen Sängerinnen und Sänger als Billigkräfte benutzt. Das ist unmoralisch, das geht nicht. Deshalb muss man das auch finanziell gut planen und bin da schon seit 2 Jahren dran und versuche da wirklich in der Großregion auch eben mit den Opernhäusern in der Region hier so ein Opernstudio aufzubauen. Das ist eine Vision, die ich verfolge. Das braucht ein bisschen Zeit, aber ich denke, wenn überhaupt irgendwo ein europäisches Opernstudio aufgebaut werden kann hier in Deutschland, dann ist es hier in Saarbrücken.
Ja, und ich meine, die Nähe zur Musikhochschule ist ja absolut sinnvoll. Das wäre ja töricht, sowas nicht auszunutzen.
Ja, und vielleicht ist es auch ein Anreiz für junge Gesangsstudierende aus Frankreich, aus Luxemburg, auch hierher nach Saarbrücken zu kommen im Bereich des Masters. Ja, also das ist vielleicht ja auch für die Hochschule gut. Also viele, viele positive Aspekte gibt es da. Wir brauchen einfach noch die finanziellen Mittel und ich hoffe, dass auch so im Bereich der Europapolitik hier da sich auch Schleusen und Türen öffnen.
Natürlich geht es bei uns und bei unserem Campusradio ja auch um Radioverhalten. Wie sehen Sie so, wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, Sie könnten Intendant eines Senders werden, welche Akzente würden Sie setzen? Was finden Sie wichtig in der heutigen Medienlandschaft als Kultursender?
Na, also in der Kulturvermittlung fehlt wirklich sozusagen der lange Atem, also was wir auch schon mal angesprochen haben. Mal wieder ein ganzes Streichquartett, eine ganze Sinfonie zu hören, dass man auch sozusagen eine Hinführung dazu bekommt, also dass man eine Einleitung bekommt, eine Anmoderation und vielleicht eine Art von Nachgespräch oder eine Rezeptionsdiskussion, also wie nehmen unterschiedliche Menschen klassische Musik wahr. Ja, das finde ich toll, also sozusagen eine Hinführung, das Erlebnis, das Klangerlebnis und zwar nicht in kleinen Stückchen, in kleinen Tortenstückchen, sondern in der ganzen Länge eines Werkes, das muss man aushalten und dann eine Nachbesprechung oder eine Nachbetrachtung. Also das könnte ich mir vorstellen. Das würde ich eigentlich von Kulturvermittlung auch im Bereich des Funks erwarten. Und da in eben verschiedenen Formaten. Und da kann man natürlich das auch aufmachen und sagen, wir gehen in die neue Musik, in die Barockmusik, wir gehen in den Jazz, wir gehen auch in die Unterhaltungsmusik. Da sehe ich sozusagen eine horizontale Linie. Also da sollte man nicht vertikal denken, sondern durchaus horizontal. Das finde ich ja richtig. Aber ich finde auch, der Eigenwert der Werke muss stärker wieder im Vordergrund stehen. Weniger die Persönlichkeiten vielleicht, als auch wieder meine Konzentration auf die Werke, auf die Texte. Das ist das, was ich manchmal so ein bisschen vermisse, auch in der Kulturvermittlung. Es geht nur noch um Stars, um Künstler, um Persönlichkeiten. Das benutzt man so als Marketingvehikel. Aber die Werke verschwinden immer mehr. Und auch Autoren verschwinden immer mehr. Das ist auch im Schauspiel so. Ne? Projekte, Stückentwicklungen, dokumentarisches Theater. Dieser Fetisch Wirklichkeit, Fetisch Authentizität, finde ich auch durchaus ein Problem. Finde, man muss auch in die Vergangenheit blicken und die Werke, die Texturen wieder so ein bisschen in den Mittelpunkt stellen.
Ja, das passt ja auch in den Begriff der Zeit, den wir ja anfangs auch thematisiert haben. Also es funktioniert ja nicht nur in 5-7-Minuten-Päckchen, sondern eben eine Malersymphonie, das dauert eine Weile, sich damit zu beschäftigen. Und man muss ja auch diesen zyklischen Gedanken noch im Auge behalten. Also in einer bestimmten Epoche hat man eben auch zyklisch komponiert. Das heißt, der Komponist rechnet damit, dass der Zuhörer auch noch den letzten Satz hört und nicht nur den Best-of. Ne?
Klar.
Ja, das ist natürlich schwierig heutzutage, weil eben genau diese Zeit offenbar fehlt. Vielleicht müssen wir eigentlich so ein bisschen die Langsamkeit der Kulturakzeptanz wieder ein bisschen evozieren, dass das etwas wieder herauskommt.
Ja, also es ist schwierig, glaube ich. Ich glaube, Radio ist ein gutes Medium dafür, weil man sich doch mehr Zeit nimmt, Radio zu hören, wenn man es dann mal anhat, als im Internet rumzuswippen oder zu zappen oder zu YouTuben. Es ist ein anderes Rezeptionsverhalten Radio. Ich stelle das bei mir selber fest. Ich stehe morgens auf, mache das Radio an und dann läuft das. Ja? Oder wenn man eine längere Fahrt im Auto macht, höre ich Radio. Also ich höre sehr viel Radio und finde es auch toll, dass man da so durch verschiedene Welten geführt wird, ja, und durch verschiedene Programmsegmente geführt wird. Und das Radio als Medium hätte ja sozusagen das Potenzial für den langen Atem. Ja? Und das ist ein anderes Medium als Internet und die Internetplattformen, die so auf Kurzzeitigkeit, da gibt es auch Untersuchungen, dass man nicht länger als, was weiß ich, 20 Minuten, ich weiß jetzt nicht, auf irgendeiner Seite bleibt. Das ist ja im Radio anders und ich glaube, man hat da die Chance sozusagen, die Leute noch länger mitzunehmen und deshalb finde ich es auch toll, dass es da neue Entwicklungen gibt.
Das war Dreiklang Campus Radio. In der Reihe Klangsprache hörten Sie ein Interview mit dem Generalintendanten des Saarländischen Staatstheaters Bodo Busse vom 20.11.2018. Das Interview führten Jörg Abbing und Thorsten Bock.